Sendung für Menschen mit Hund.
Guten Tag, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, liebe Hunde. Sie sind wieder bei der Sendung Hundimedia bei Radio Rheinwelle. Redakteure im Studio sind Hajo Berger und Inge Büttner-Vogt. Heute freue ich mich auf das Interview mit meinem Studiogast Herrn Hans-Jürgen Koststenger, Rechtsanwalt mit Sitz in Frankfurt. Danke, dass Sie zu uns gekommen sind. Wir werden heute viele Fragen rund um das Recht, rund um den Hund stellen. Ich begrüße Sie sehr herzlich und jetzt stellen Sie sich doch einfach selbst mal vor.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Meinen Namen haben Sie schon gesagt. Ich bin 53 Jahre alt. Ich bin Rechtsanwalt jetzt seit fast 25 Jahren und ich bin spezialisierter Fachanwalt für Strafrecht auf der einen Seite und auf der anderen Seite beschäftige ich mich seit vielen, vielen Jahren mit dem Thema Tiere, Tiere im Recht, Recht der Tiere, besonders für Hunde und Katzen, aber auch für alle anderen Tiere.
Da sind Sie hier bei uns genau richtig.
Das hoffe ich.
Gleich geht es weiter. Zuerst noch etwas zur Organisation. Die Sendung können Sie sich von unserer Homepage herunterladen und in Ruhe hören, in einem Stau zum Beispiel. Wenn Sie nachher nach Frankfurt fahren, das sind so die Gelegenheiten. Es gibt bereits eine Audiothek des Hundewissens, die alle 4 Wochen erweitert wird. Die Homepages unserer Gäste sind verlinkt und ebenfalls über www.hundimedia.de zu finden. Auf unserer Homepage finden Sie viele Informationen zu meinen Blogs, Artikeln, meinen Büchern und Filmen. Auch finden Sie hier viele Tipps rund um den Hund. Sie haben selbst einen Hund. Können Sie uns ein bisschen darüber erzählen? Was ist das so?
Ja, Lina, die wollte ich eigentlich mitbringen, habe es aber dann leider nicht mehr geschafft, die zu holen, weil ich direkt von einem Termin kam. Die ist im Moment bei mir im Büro, also ein echter Bürohund. Das ist bei mir Voraussetzung, weil ich viel Publikumsverkehr habe und viel Mandanten natürlich. Viele mögen am Anfang gar keine Hunde und deshalb ist es bei mir immer wichtig, der Hund muss geeignet sein, um Leute auch davon zu überzeugen, was Hunde für tolle Wesen sind. Mhm. Lina ist ein wild gemixter Mischling aus Korfu und stammt von einer Organisation, die aus Griechenland Hunde nach Deutschland holt, die problematische Fälle sind. Lina ist schwer krank in den inneren Organen und hat eine sehr geringe Lebenserwartung. Und bei mir war das aber lieber auf den ersten Blick, als ich sie gesehen habe. Und sie ist, ja, ich würde sagen, eine Mischung aus Dackel und Setter vielleicht, das kommt ganz gut hin. Und von ihrem Charakter einfach unglaublich lieb, unglaublich anhänglich und sehr, sehr dankbar. Schlabbert alles ab, was nur irgendwie geht und frisst alles, was sie irgendwo findet.
Also sie knackt ihre Mandanten, die jetzt da...
Das schafft sie.
Das schafft sie.
Das schafft, das sie. Schafft sie. Ja, genau.
Also sie geht zu denen hin, wenn es gewünscht wird und sagt, hey du, nimm das hier alles nicht so tragisch, ich bin bei dir. Und
also sie ist ein sehr cooler Hund, muss man sagen. Sie nimmt den Publikumsverkehr mit sehr großer Gelassenheit und rennt nicht sofort zur Tür, wenn es klingelt, sondern bleibt erstmal auf ihrem Sofa liegen. Sie hat ein eigenes Sofa natürlich.
Sehr gut,
sie hat auch noch ein eigenes Fell, aber sie sucht ihren Platz dann immer aus. Und sie überlegt dann schon, lohnt sich das aufzustehen, dahin zu gehen. Sie hat ihre Lieblingsmandanten, die regelmäßig kommen, die dann auch schon mal ein Hundefutter mitbringen oder besondere Leckerlis. Oder sie mag ganz furchtbar gerne zum Beispiel Kinder. Wenn Kinder da sind, da ist sie sofort dabei. Das sind so Lernprozesse, die sie so im Laufe der Zeit mitgemacht hat. Und sie ist wirklich sehr geeignet und ich kann nur jedem, der Hunde mitnehmen darf, zum Arbeitsplatz raten, unbedingt machen, unbedingt tun. Das entspannt die Atmosphäre am Arbeitsplatz, sowohl für die Mitarbeiter, das ist bei uns manchmal schon ein richtiger Streit, wer mit ihr rausgehen darf in der Mittagspause, aber auch bei Mandanten oder bei Publikum. Das entspannt unglaublich die Atmosphäre.
Das kann ich nur bestätigen. Wir haben unser Schulhundprojekt, da gehen wir immer mit 2 Hunden in die Schule. Die Kinder lernen besser, Hunde können die Menschen unglaublich gut beeinflussen. Sie haben jetzt, wie kam es, dass Sie mit viel Herzblut und Zeit sich für den Tierschutz engagiert haben? Gab es einen besonderen Auslöser, ein besonderes Ereignis?
Ne, das ist fast schon die klassische Geschichte, wie jemand zum Tierschutz oder zum organisierten Tierschutz kommt. Ich komme aus einem sehr kleinen Ort in der Wetterau mit fast bäuerlichen Verhältnissen, bin da in den 60er Jahren aufgewachsen und habe von vornherein immer ein gutes Verhältnis gehabt zu allen Tieren. Ich mochte alle Tiere, bis auf Spinnen, die mag ich bis heute nicht. aber Kühe, Schweine und alles, was da so rumgekreucht und gefleucht ist, das mochte ich immer gerne. Und als ich noch Student war und dann Referendar geheiratet habe, da habe ich mit meiner Frau überlegt, wir müssen unbedingt ein Haustier haben. Bei meinen Eltern gab es immer einen Hund. Und das habe ich sehr vermisst in der Zeit Studiums. Und dann haben wir uns entschieden, erstmal mit einer Katze anzufangen. Mhm. Und dann waren es gleich zwei. Und dann waren wir im Tierheim, damals in Frankfurt, und haben uns beraten lassen und haben uns für zwei Katzen entschieden. Und da muss man so einen schönen Bogen ausfüllen, was man beruflich macht. Und da war Rechtsanwalt oder angehender Rechtsanwalt damals von großem Interesse, weil die Tierschutzvereinsleute sagen dann, oh, das können wir immer brauchen, das ist immer gut. Und so war ich dann zunächst Kontrolleur für Tiere, habe also Nach- und Vorkontrollen gemacht.
Zu Hause bei den Menschen?
Zu Hause bei den Menschen, die vermittelt werden sollten oder schon vermittelt waren. Und bin dann langsam da reingewachsen, war dann irgendwann im Vorstand und nicht lange drauf dann erster Vorsitzender im Tierschutzverein Frankfurt. Das habe ich dann 11 Jahre lang gemacht. Und so bin ich dann in den Tierschutz reingewachsen und ja, dabei kamen dann noch mehr Katzen dazu und dann eben auch ein Hund. Und heute könnte ich mir es gar nicht anders vorstellen, mein Zuhause. Wir haben vier Kater und einen Hund, also eine Hündin, und die harmonieren prächtig miteinander und das geht wunderbar.
Hat das ein bisschen Übung erfordert, den Hund an die Katzen zu gewöhnen oder umgekehrt, oder ging das problemlos?
Das ist eigentlich entgegen aller Vorurteile relativ problemlos, wenn die Katzen noch jung sind und wenn auch der Hund noch nicht allzu alt ist. Ansonsten muss man darauf achten, dass sie es schon gewöhnt sind. Bei uns war es eine Mischung. Das ist ja nur schon so lange her, dass Lina jetzt nicht mehr der erste Hund ist, der bei uns lebt, sondern mittlerweile der zweite. Die Vorgängerin Trixie, die hat 16 Jahre bei uns gelebt und hat ein schönes Alter damit erreicht. Die war Katzen eigentlich nicht gewöhnt, aber das war relativ unproblematisch, die da einzugewöhnen.
Toll. Also Sie haben jetzt, Sie haben ja sich in dieses Thema sehr reingearbeitet und vor kurzem einen Vortrag in Aschaffenburg gehalten. Zu dem wäre ich gerne hingekommen, wenn es nicht so spät gewesen wäre. Aber Sie erzählen uns jetzt vielleicht so ein bisschen mit einer kurzen Einführung ins Rechtssystem. Im Vortrag ging es um Hundekauf, Hundehaltung, den Hund in der Öffentlichkeit und besonders um Haftung. Können Sie uns darüber noch so ein bisschen berichten, was Sie dort alles gesagt haben?
Das ist schwierig, wahrscheinlich in der Sendezeit unterzubringen. Also ja, ich versuche vor allen Dingen juristischen Laien in den Vorträgen, die ich über Hundeschulen meistens mache, nahezubringen, dass ein Hund, bei Katzen ist das Problem nicht ganz so, aber ein Hund auch rechtlich große Probleme mit sich bringen kann, insbesondere wenn man mit ihm in die Öffentlichkeit geht. Sie haben jetzt verschiedene Beispiele genannt, wir kommen sicher auch noch auf einzelne Schicksale. Die Haftung ist ein ganz großes Problem. Im deutschen Recht ist es so, dass der Tierhalter, der ein Tier hat, generell verschuldensunabhängig haftet für das, was sein Tier anstellt. Das ist anders als ansonsten im Recht. Da geht's immer um Schuld. Beim Tierhalter geht's eben nicht um Schuld, sondern jeder haftet, egal ob er schuld ist oder nicht, wenn sein Tier irgendwas Böses macht oder irgendwas Unbedachtes macht.
Sehr wichtiger Satz. Rahmen wir
ganz
jetzt
wichtig,
ein.
Ganz wichtig, ja. Und da geht's nicht nur um die Schäden, an die man jetzt denken kann, dass der Hund jemand anspringt und die Jacke dreckig macht. Da geht's eben auch um Beißereien mit anderen Hunden. Da geht's aber auch zum Beispiel um Situationen im Straßenverkehr. Stellen Sie sich einfach vor, ein Hund reißt sich von der Leine los, läuft auf die Straße, verursacht einen Verkehrsunfall mit Schwerverletzten oder gar Toten. Das kann schadenersatzrechtlich ganz böse Folgen haben für den Halter, denn das sind unter Umständen eben Hunderttausende oder Millionen Schäden, die da zusammenkommen. Und wenn da keine Versicherung dahinter steht, dann wird das sehr, sehr eng und kann bis zum wirtschaftlichen Ruin führen. Ja, also schon ganz bemerkenswert. Ich hatte zum Beispiel vor nicht allzu langer Zeit einen Fall, da hat mich eine Familie um Hilfe gebeten. Die wollten ja den Hund schlicht und einfach so schnell wie möglich wieder loswerden. Der hat sich, obwohl er ein relativ kleiner Dackel war, also ein Mischling, kein reinrassiger Dackel, der hat sich aber benommen wie ein reinrassiger Dackel, nämlich sehr eigenwillig. Mhm. Dackel sind ja eigentlich keine Hunde, sondern was ganz Eigenes, sagt man immer. Mhm. Und der wurde zum Familientyrann innerhalb kurzer Zeit. Das heißt, die haben den auch von einem Auslandstierschutzverein übernommen. Und hatten den bestellt, also wirklich wie im Katalog, also ging über das Internet und der hat denen eben gefallen und der war auch noch relativ jung, war noch gar nicht alt, wurde dann aber eben ja mit der Pubertät, der Hundepubertät konfrontiert und war völlig falsch erzogen, die haben dem überhaupt keine Grenzen gesetzt und die saßen zum Schluss wirklich ängstlich bibbernd in einer Ecke ihrer Wohnung und der Hund hat den Rest beherrscht und die wurden dem nicht mehr Herr. Und ja, der Tierschutzverein hat gesagt, da können wir nur auch nichts dafür und zurücknehmen wollen wir ihn nicht. Und das geht nicht. Vertraglich war das auch nicht so geregelt, dass das wohl nicht durchsetzbar gewesen wäre. Und ja, dann haben sie das Veterinäramt eingeschaltet und um Hilfe telefoniert. Und dann kam tatsächlich eine Amtsveterinärin und hat sich das angeschaut und fand das bemerkenswert. Aber hinter der Hand hat sie gesagt, eigentlich eher lustig. aber die Familie war wirklich verzweifelt und wurde dieses Tier nicht mehr los. Also ich habe dann Gott sei Dank einen Tierschutzverein gefunden. Das ist jetzt eigentlich keine juristische Tätigkeit, sondern eine tierschützerische, der das Tier übernommen hat und das relativ schnell auch wieder abgestellt hat. Dem Hund geht's heute gut und er kennt jetzt Regeln und lebt fröhlich mit einer anderen Familie zusammen. Das ist so ein Beispiel dafür, was passieren kann, wenn man unvorbereitet einfach, wenn man sagt, im Internet kann man alles bestellen, ein Lebewesen nimmt und sich nicht vorher damit auseinandersetzt, wo die Risiken auch sind.
Rüden brauchen Grenzen. Genau.
Ja, ich würde es nicht auf die Rüden begrenzen, aber Rüden brauchen natürlich besonders Grenzen, das stimmt. Ja, so ein kleines bisschen, ist aber auch nicht schlimm.
Danke.
Ist nicht schlimm. Und ein anderes Beispiel, das kommt wirklich relativ häufig vor, also eine Familie, die den Hund übernommen hatte, der dann wirklich schwerst krank wurde. Der war noch relativ jung, es war ein Labrador. Es war auch nicht über einen Tierschutzverein, sondern die haben den auf einem Parkplatz übernommen, aus einem VW-Bus oder irgendeinem kleinen Bus und haben dafür 200 Euro bezahlt. Und der Hund hatte, das haben sie mir dann gezeigt, sogar Papiere und einen Impfausweis und alles. Aber ein einfacher Blick auf diese Papiere hat gezeigt, das ist reine Fantasiepapiere. Ja. Also das war weder irgendwas Brauchbares noch irgendwas Legales. Offensichtlich waren die Stempel in dem Impfbuch gefälscht und stimmten überhaupt nicht überein mit dem, was also man dann weiß. Es gibt ja Impfungen, die kann man in einem bestimmten Alter eben durchführen. Mhm. Es gibt Impfungen, die brauchen so und so lange, um eine zweite Impfung hinterherzuziehen. Alles das hat überhaupt nicht gestimmt. Also es war klar, das waren reine Fantasiefälschungen. Und da gibt es natürlich auch keine Haftung und da gibt es auch niemanden, den man ansprechen kann. Und ja, was macht man dann mit so einem Hund? Der war so krank, dass er mittlerweile verstorben ist. Der hat es also nicht überlebt. Und das ist ein ganz trauriges Beispiel, weil diese Familie jetzt sagt, obwohl es der Hund eigentlich gut gehabt hätte vielleicht, wir nehmen jetzt keinen Hund mehr, weil wir so schlechte Erfahrungen gemacht haben. Also ein potenzielles gutes Hundeheim verloren durch die Unachtsamkeit und die fehlende Aufklärung der Menschen. Und da kann man nur wirklich sagen, es gibt natürlich seriöse Vereine, die das wirklich toll machen, die auch aus dem Ausland Hunde holen mit ordentlichen Papieren, mit hervorragenden Impfungen. Das gibt es, aber man muss sie suchen und man muss dann eben gucken, ist was bekannt über diese Vereine? Sind sie Mitglied in ordentlichen Verbänden, also zum Beispiel im Deutschen Tierschutzbund oder eben bei den entsprechenden Landesverbänden hier? Da kann man sich über die Vereine informieren. Da werden nur Vereine aufgenommen, die sich an bestimmte Regeln und Statuten halten. Und dann hat man fast, würde ich sagen, eine Garantie, dass das auch gut geht. Aber es gibt eben auch ganz, ganz viele unseriöse Hobbyzüchter. Oder, das finde ich am allerschlimmsten, dann eben, ja, man muss schon wirklich sagen, das ist eigentlich auch eine Art von Massentierhaltung. insbesondere in Osteuropa sehr beliebt, in Polen, in Tschechien, in Rumänien, aber auch noch weiter. Da werden auf abgelegenen Bauernhöfen Hunderte, manchmal sogar wirklich bis in die Tausende gehende Anzahlen von Welpen produziert. Mhm. Anders kann man es nicht sagen. Und dann lastwagenweise hier nach Deutschland verbracht und vom Lastwagen verkauft oder auch aus dem Kofferraum verkauft. Und man kann sich wirklich nur wundern. Es sollte sich rumgesprochen haben bei jemandem, der sich für Hunde interessiert und einen haben möchte, dass das wirklich die absolut falsche Art und Weise ist, sich einen Hund anzueignen. Ja. Es gibt so viele Bücher über Hunde. Es gibt so viele Sendungen über Hunde und wie man zu einem Hund kommen kann. Es gibt ganz, ganz viele tolle Möglichkeiten. Aber das ist garantiert eine ganz, ganz falsche für Mensch und Tier.
Wenn man jetzt auf Ihre Seite geht, kann man Sie da um Rat fragen, welche Organisationen kann ich ansprechen und könnte man da bei Ihnen Hilfe holen? Oder?
Also ja. Das ist natürlich schwierig. Bei mir auf der Seite ist natürlich eine Anwaltsseite, ist klar. Da werbe ich ja nicht direkt für die Tierschutzthemen. Ich habe eine Seite oder jetzt eigentlich zwei Seiten, wo ich das direkter machen kann. Ich habe einmal bei Facebook, das darf man ja sagen, eine Seite, die nennt sich Anwälte für Tierrechte. Die kann man einfach finden und da kann man diese Fragen stellen. Da habe ich versucht, die Anwälte, die ich kenne oder die sich bei mir gemeldet haben, hier in Deutschland mal zusammenzufassen und dann auch weiterzugeben an Interessierte. Ist wirklich einfach zu finden. Oder meine eigene Facebook-Seite, die unter meinem Namen läuft, da geht es auch gut. Oder eben dann, da wo ich ja aktiv bin als Vorsitzender, ist der Landestierschutzverband Hessen. Die Seite lässt sich auch finden und da sind alle Mitgliedsvereine in Hessen zum Beispiel aufgeführt, denen man da vertrauen kann und die auch ständig kontrolliert werden. Das gleiche gilt für die Seite vom Deutschen Tierschutzbund dann eben bundesweit. Das ist kein Problem, diese Seiten zu finden, wo man seriös auch Tiere dann eben erhalten kann oder eben Tipps bekommen kann, wie kann ich mit verschiedenen Problemen dann umgehen.
Ja, eins muss ich auch sagen, ich habe schon sehr viele Welpen aus dem Ausland gehabt. Die Menschen haben gedacht, die Welpen sind unbelastet. Sie sind nicht unbelastet, weil die Hündin hat schon einen riesen Stress. Die gibt das mit der Muttermilch an die Welpen weiter. Die sind keinesfalls unbelastet. Es ist sehr schwer, diese Hunde zu trainieren und wieder ins Leben zurückzuführen. Und deshalb muss man da wirklich jetzt auf diese Seiten gehen und sich informieren. Das ist ein sehr guter Tipp.
Sie empfangen Radio Rheinwelle über Antenne in Wiesbaden und Mainz und Umgebung über UKW 92,5 MHz und im Kabelnetz in Wiesbaden Innenstadt und einige Stadtteile auf der Frequenz 99,85 MHz und natürlich auch im Internet auf www.radio-rheinwelle.de.
Wie stehen Sie zum Hundeführerschein? Er ist ja im Landtag gescheitert in Hessen. Ich finde ihn sehr wichtig. Gibt es weitere Unternehmen, zum Beispiel Niedersachsen? Was haben Sie da erlebt?
Also ich war ja einer der Mitschreiber an diesem Gesetz. Ich habe das mit der SPD-Fraktion hier im Landtag hier mitbegleitet. Und
Dr. Pauli Bender?
Genau, und mit ihr zusammen ja den Entwurf gemacht für dieses Gesetz. Mich hat sehr geärgert.
Ja, das glaube ich. Ja,
dass es nicht so weit gekommen ist, weil es war, wie ich finde, wirklich ein sehr gelungener Entwurf, der sich grob orientiert hat an Niedersachsen. Das war ja das erste Hundegesetz, was in der Form mit Hundeführerschein gegeben hat. Ich bin nach wie vor überzeugt von der Idee, dass man den Menschen, der sich einen Hund anschafft, im Grunde genommen dazu zwingen muss, sich vorher mit dem Thema auseinanderzusetzen und sich sachkundig zu machen. Der Name Führerschein gibt ja schon die richtige Richtung. Es soll im Grunde genommen schon so ähnlich sein wie bei einem Auto auch. Ich habe etwas, womit ich großen Unsinn anstellen kann und das sollte ich vorher beherrschen.
Der Hund kommt übrigens vorm Auto als Gefahren, wie heißt das jetzt?
Quelle?
Also versicherungstechnisch kommt er vor dem Auto. Er ist noch gefährlicher als das Auto.
Ja, in der direkten Art und Weise, ist, also es gibt natürlich mehr Verkehrstote als Tote durch Hundebisse oder Hundeüberfälle, ist auch klar. Aber allein von der Zahl mag das wohl schon stimmen,
Bleiben Sie dran am Hunde? Führerschein?
Ich bleibe natürlich dran. Ich bin am Thema auch weiterhin interessiert und dran. Aber es ist sehr schwierig, weil das eben von politisch Großwetterlage abhängig ist. Und im Moment in der Konstellation hier in Hessen ist es einfach nicht durchsetzbar.
Ja.
Wir
haben
werden
das ja zerredet mit der Oma. Da muss jede Oma, muss das. Das war ja überhaupt weder
Das ist schlichter Unsinn. Das ist auch Propaganda von den Parteien, die das nicht wollten. Mhm. Die wissen ganz genau, dass es nicht stimmt. Denn die Anhörungen im Landtag, bei denen ich ja dabei war, die haben ganz deutlich gezeigt, dass im Grunde genommen das was sehr Vernünftiges war. Und jetzt muss ich mal aus dem Nähkästchen plaudern. In den Verhandlungen intern bei den Politikern haben alle aus allen Parteien eigentlich gesagt, das ist eine ganz vernünftige Idee. Aber so funktioniert Politik, das hätte ich auch nie gedacht, weil das die anderen sagen können, müssen wir dagegen sein.
Ja.
Und da habe ich gedacht, um Gottes Willen, sind wir hier im Landtag oder im Kindergarten? Ich bin der Meinung, Kindergarten kommt dem näher. Wenn du mir mein Förmchen wegnimmst, dann mache ich dein Häufchen kaputt. Also es ist wirklich...
Sie durften nicht stimmen, das war eben ein gewisser Fraktionszwang. Ja. Es waren sehr viele CDU-Politiker dafür, aber es war eben, waren die anderen.
Ich nenne jetzt keine Namen von Parteien, aber wir haben Wahlprüfsteine damals veröffentlicht bei uns auf der Homepage, beim Landestierschutzverband. Und da konnte man dann eben nachgucken, welche Partei will was. Und es hat für eine Mehrheit, die das hätte durchsetzen können, eben nicht gereicht. Das muss man dann demokratisch zur Kenntnis nehmen, muss sagen, gut, wir kämpfen weiter und versuchen es dann eben nochmal.
Genau, ja, wir haben auch da schon jede Menge Ideen.
Ja.
Jetzt, was mich ganz besonders interessiert, Sie sind Vorsitzender des Landestierschutzvereins und Prüfer für Sachkunde, Paragraph 11. Mhm. Ich habe in der Zeitung unter übrigens folgende Notiz gefunden. Ab Freitag, 1.8. gelten Handel und Heimtiere strengere Vorschriften. Jetzt kommt der Zoofachhandel. Hundeschulen müssen eine amtliche Erlaubnis beantragen. Mhm. Für die Einfuhr von Wirbeltieren wird eine Erlaubnis und Nachweis zur Sachkunde und Zuverlässigkeit Pflicht. Die Regeln gelten für Wirbeltiere. Dazu gehören Katzen, Hunde, Fische und Vögel. Ich habe im Amtsblatt Europäische Union 5.1.2005 gelesen, dass es eigentlich keine Verordnung gibt. Ist dieses übrigens jetzt ein Fortschritt? Können Sie darüber was sagen? Also ich finde es ja eigentlich super, wenn man es durchsetzt, oder? Mhm.
Ja, auf der einen Seite schon, auf der anderen Seite, es muss natürlich auch praktisch durchsetzbar sein und daran hapert es im Moment ganz schrecklich. Also der Paragraph 11 hat ganz viele Unterparagraphen, nochmal Unternormen und wendet sich an im Grunde genommen alle, die aus beruflichen Gründen mit Tieren zu tun haben. Der Paragraph 11 verlangt zum einen, dass Menschen, die ein Tierheim oder was Ähnliches betreiben, Sachkunde nachweisen müssen und eine Prüfung auch darüber ablegen müssen. Und insofern war es konsequent, jetzt zu sagen, wir sorgen auch dafür, dass die Hundetrainer das auch brauchen. Mhm. Das war überfällig. Mhm. Und hat die ganze Zeit gefehlt, weil Hundetrainer war die letzten Jahre ein völlig ungeschützter Begriff und jeder konnte sich Hundetrainer oder Ausbilder nennen und auch in dem Beruf, den es gar nicht gab, arbeiten und den Leuten Geld abverlangen, obwohl er keine Ahnung hatte.
Richtig.
Und man muss ganz ehrlich sagen, ich kenne selbst einige Hundetrainer, sogenannte Trainer, die sind möglicherweise mit Stoffhunden gut bedient, aber die sollte man nicht auf lebende Wesen loslassen. War aber eben möglich. Und jetzt kommt eben endlich die Regel und man sagt, gut, auch die müssen sachkundig sein und müssen das irgendwie nachweisen. Das sagt der Paragraph 11 auf der einen Seite. Auf der anderen Seite, es gab einen runden Tisch mit den Ländern und dem Bund und die konnten sich nicht so recht einigen, wie das denn eigentlich geprüft werden sollte, wer das prüfen soll und was Inhalt dieser Prüfung ist. Und da gibt's jetzt ganz, ganz starke Verunsicherung und von den vielen, vielen Hundeschulen, die auch gut arbeiten, höre ich jetzt immer wieder und es gibt auch einige, die juristische Wege da beschreiten. Es werden unmögliche Dinge verlangt und teilweise wird verlangt, dass wir Sachen anwenden, die völlig nicht mehr dem Stand der Kynologie, also der Wissenschaft vom Hund entsprechen und die 20 Jahre schon widerlegt sind. Also es gibt ja genügend Beispiele, da davon, was in den Medien grassiert, von Cesar Millan über, was weiß ich, irgendwelche anderen Hundeflüsterer, was jetzt gang und gäbe ist und was sinnvoll ist in der Hundeerziehung. Aber man sollte, wenn man bundesweit solche Regelungen wie den Paragraph 11 dann eben einführt, dann auch dafür sorgen, dass Leute mit Sachverstand das festlegen, was dann auch Prüfungsinhalt ist. Das haben wir leider nicht. Mhm. Was den Import anbelangt, das ist etwas, was ich stark befürworte. Der Import von Hunden nach Deutschland aus dem europäischen oder auch außereuropäischen Ausland muss klar geregelt werden. Und ich habe es vorhin schon angedeutet, es gibt ja auch Tierschutzorganisationen, die das absolut sauber, transparent und gut machen. Da gibt es die Traces-Vorschriften, über die das gemacht werden muss, schon die ganze Zeit. Das hat jetzt eine größere Bedeutung und wird hoffentlich dafür sorgen, dass diese illegalen Geschichten, wie eben insbesondere osteuropäischen Ländern, aus dem Kofferraum verkaufen oder aus dem Laster verkaufen, dann eingeschränkt werden. Mhm. Wenn ich auch nicht glaube, dass man es ganz vermeidet, kann, solange eine Nachfrage da ist von, und das muss ich wirklich mal sagen, dummen Menschen, die dann glauben, man könnte für 200 Euro von einem Lastwagen einen Welpen kaufen, einen Rassewelpen, der ansonsten ja mit einem gewissen Recht viel Geld kostet, weil es schwierig ist, den aufzuziehen, gut aufzuziehen. Solange es solche Menschen gibt, wird auch dieser Hundehandel weiter stattfinden und es wird diese Nachfrage dann eben dafür sorgen, dass weiter auf tierquälerische Art und Weise dort die Hunde produziert werden und dann hier die Hunde weiter leiden, weil sie hier tödliche Krankheiten haben und leider
und
sterben.
Und die anderen anstecken. Ich schließe mich dem vollinhaltlich, schließe ich mich an. Ja. Das finde ich sehr vernünftig, dafür kämpfen wir gemeinsam. Sie sagten gerade, also der Paragraph 11 ist völlig unterschiedlich. Es gibt keine festen Regeln. Ich bin jetzt geprüft worden. Das habe ich jetzt nicht unbedingt für meine Tätigkeit gebraucht. Das bestätigen Sie. Aber Sie bieten Kurse an und da wird jetzt geprüft. Das haben Sie auch entworfen und das gilt dann auch.
Ja, das machen wir natürlich nicht für jedermann. Das könnten wir gar nicht leisten, sondern machen das für unsere Mitgliedsvereine. Das, wie gesagt, 90 Vereine hier in Hessen und die Mitarbeiter da. Mhm. Insofern dürfen wir das auch. Wir haben also eine Sondergenehmigung des Ministeriums, dass diese Prüfung eben gleichrangig ist, derjenigen Prüfung, die normalerweise von den Amtsveterinären abgenommen werden kann. Unsere Lehrinhalte und Prüfung orientiert sich an dem mittlerweile seit vielen, vielen Jahren gültigen Sachkundenachweis des Deutschen Tierschutzbundes, der den mal entwickelt hat. Da findet das Seminar in einer Woche statt, also 5 Tage am Stück. Wir machen das an 3 Wochenenden hintereinander und wollen vor allen Dingen die Mitarbeiter in den Tierheimen schulen, weil wir uns zum Ziel gesetzt haben, da wirklich für Qualität auf breiter Front zu sorgen. Mhm. Und das funktioniert auch wunderbar. Wir machen das jetzt im 6., im 7. Jahr, glaube ich, und sind jedes Mal etwa 25 Teilnehmer. Das heißt, irgendwann haben wir die Hoffnung, dass in allen Tierheimen, die bei uns Mitgliedsverein sind, nur noch Leute sitzen, die wirklich sachkundig sind und die das von der Pike auf auch
Find
gelernt
ich toll.
Haben.
Ja.
Wenn man das als Privatperson oder auch als Professioneller, wie zum Beispiel bei einer Hundeschule oder wie auch immer machen möchte, dann muss man das entweder beim Veterinäramt machen, nach dem Paragraph 11 jetzt, oder aber bei einer Organisation, die dafür zugelassen ist. Und das sind im Moment nur 2 oder 3 bundesweit. Es werden sicher noch mehr werden. Das ist aber das Problem, was ich vorhin ansprach. Es gibt im Moment keine richtige bundesweite Regelung, wer überhaupt diese Prüfung abnehmen darf.
Richtig.
Bundeseinheitlich ist es so, dass die Amtsveterinäre das dürfen, aber es steht eben nur drin, dass ein Prüfungsgespräch zu führen ist. Mhm. Was Inhalt dieses Gesprächs ist, ist völlig unterschiedlich von Amtsveterinär zu Amtsveterinär.
Habe ich auch gemerkt.
Es kann also sein, dass Sie jetzt, ich nenne mal ein Beispiel, in Hanau eine Prüfung machen, die nur aus 5 Fragen besteht. Und machen in Rottgau eine Prüfung, die besteht aus gar keiner Frage, weil die Amtsveterinärin sagt, ach, die kenne ich schon seit 5 Jahren, ist schon gut. Mhm. Und in Offenbach sitzt dann eine Amtsveterinärin, die sagt, nee, da muss ich aber mindestens 5 Stunden einplanen, damit ich sie richtig auf Herz und Nieren checken kann. Mhm. Das heißt, das waren jetzt willkürliche Beispiele, aber das ist völlig irrsinnig im Grunde genommen. Stellen Sie sich vor, Sie würden so einen Führerschein machen. Ja, jeder Fahrlehrer und jeder Prüfer verlangt was völlig anderes. Der eine sagt, ist schon gut mit der Theorie, wir brauchen gar nicht mehr fahren. Und der andere sagt, nee, wir fahren jetzt 4 Stunden Autobahn.
Ja.
Dann können sie nicht mehr vergleichen. Der eine kann dann eben fahren, der andere, da weiß man es nicht so ganz genau.
Ja, ist ja wie bei der Hundehaltung, man weiß es nicht so genau.
Eben, und das ist ein ganz, ganz großes Problem. Bei Hundetrainern, genauso wie bei, bei Tierheimleitern oder bei Mitarbeitern im Tierheim, ich muss mich darauf verlassen können, finde ich jedenfalls, dass derjenige, der professionell ausgebildet ist an einem Tier, dass der auch was davon versteht.
Mhm. Und was sind denn jetzt Fragen, wann verstehen, also irgendeine Beispielfrage, die Sie jetzt ganz besonders gut finden für diese Mitarbeiter, was müssen die wissen? Also ich denke mal, die müssen wissen, was eine Zoonose ist oder so.
Das im medizinischen Bereich geht es um Krankheiten, da geht es um Hygiene vor allen Dingen, weil das, was wir zum Beispiel anbieten im Tierheim, ist ganz besonders eben ja bezogen auf diese, ist ja auch eine Art von Massentierhaltung im Tierheim letztendlich, also immer da, wo mehr als 3-4 Tiere zusammen sind, haben sie schon eine Massentierhaltung. Das heißt, sie haben auch spezifische Probleme mit der Ansteckung und der Übertragung von Krankheiten von Mensch auf Tier, von Tier auf Mensch und so weiter, was sie ja mit einem Hund oder einer Katze eben nur bedingt haben. Also das sind ganz spezielle Probleme. Bei einem Tiertrainer sieht es schon wieder anders aus. Für den ist die Hygiene wahrscheinlich nicht so wichtig und die Übertragbarkeit von bestimmten Krankheiten dann eben auch nur am Rande. Es sei denn, er hat auch noch eine Hundepension dazu und beherbergt die Hunde auch über Nacht und in eigenen Gebäuden. Also es ist sehr schwierig zu differenzieren. Aber Fakt ist, die rechtlichen Rahmenbedingungen, die müssen eigentlich bei allen stimmen. Das heißt, eine einfache Frage, die aber schwierig zu vermitteln ist, erklären Sie mir zum Beispiel mal den Unterschied zwischen einem Hundehalter und einem Hundebesitzer und einem Hundeeigentümer.
Die Haftung, ja.
Da haben die meisten Leute schon extreme Schwierigkeiten, weil man das gar nicht so einfach auseinanderhalten kann. Aber da sind wir wieder bei der Haftung. Wer haftet? Haftet der Eigentümer des Hundes oder haftet derjenige, der ihn gerade Gassi führt? Wie ist das, wenn das ein 9-jähriges Kind macht? Darf ein 9-jähriges Kind überhaupt alleine einen Hund ausführen? Solche Fragen, die werden dann bei uns bearbeitet und die Leute sollten hinterher auch wissen, wie das eben ist.
9-jähriges Kind, sagen Sie es mal gerade, darf es oder darf es nicht? Ich würde es nie machen, aber was sagt die Rechtslage?
Also ein unter 14-jähriges Kind darf einen Hund allein eigentlich nicht ausführen.
Sehr gut, ja.
Ja? Im öffentlichen Raum. Mhm. Wenn Sie im eigenen Grundstück sind, sieht es natürlich anders aus, ist klar. Aber sobald Sie das Grundstück verlassen, sollten Sie sich eigentlich daran halten, unter 14 Jahre einen Hund niemals mit dem Kind alleine laufen lassen.
Sehr gut, ja. Der wittert einen dicken Rahmen drum.
Genau.
Ja, unbedingt. Dann, das ist auch ganz wichtig. Da sehe ich auch sehr viele Dinge und dieser Hund hört ja auch nicht auf das Kind, nimmt es nicht für voll. Und dann passieren natürlich ganz schlimme Unfälle. Wer haftet dann? Immer der Eigentümer, der den Hund.
Das wäre jetzt eine juristisch ganz, ganz schwierige Konstellation, weil es gibt auch bei Kindern eine besondere Art von Haftung, weil bei Kindern im Straßenverkehr generell immer der Autofahrer, der Erwachsene haftet. Das wissen auch ganz wenige Leute, ist aber tatsächlich so, weil Kinder eigentlich gar nicht in der Lage sind zu haften. Und dieses berühmte Schild, was an vielen Baustellen steht, Eltern haften für ihre Kinder, das ist eine plumpe Lüge und stimmt überhaupt nicht. Das stimmt aber, das hat aber noch nie gestimmt. Also das ist grober Unsinn, das zu sagen. Also,
das steht ja jetzt mit ganz anderen Augen, ja.
Sehen Sie mal, ja. Das ist nämlich gar nicht wahr. Die Eltern haften nämlich eben nicht für ihre Kinder in der Regel. Im Straßenverkehr ist es tatsächlich bei Hundehaltern so, dass der Hundehalter für im Grunde genommen alles haftet, was der Hund anstellt. Und deshalb ist es auch so wichtig, immer wieder darauf hinzuweisen. Und das steht auch überall, egal ob bundesweit oder landesweit, in allen Hundeverordnungen, die es ja überall gibt. Da steht immer die sogenannte Generalklausel, also das, was ganz, ganz oben steht und was durch die anderen Sachen nur ausformuliert wird. Jeder Hund ist so zu halten, dass von ihm keine Gefahr ausgehen kann. Das ist eine ganz schlichte und einfache Regel, die aber in der Praxis eben sehr, sehr schwierig dann nachzuprüfen ist. Da kommen wir vielleicht in einzelnen Beispielen noch dazu. Es gibt ja dann eben auch Mitschuld. Was ist zum Beispiel, wenn zwei Hunde aufeinandertreffen? Der eine ist groß, der andere ist klein, der eine ist angeleint, der andere nicht. Dann kommt es zu einer Beißerei und einer ist verletzt, der andere nur leicht. Wer haftet dann für diese Verletzungen, die Tierarztkosten und so weiter? Das sind dann wirklich schwierige Fragen, die man nicht einfach beantworten kann, wo man auf jeden einzelnen Einzelfall schauen muss und muss eben gucken, wie würde das Gericht das entscheiden.
Das Gericht ist gut, ja, das werden wir auch noch hier machen, die andere Seite. Sehr schön. Jetzt ist es ja so, dass die Hunde, die jetzt auffällig geworden sind, zum Wesenstest müssen. Mhm. Wesenstest habe ich mal mitgemacht, fand ich, also nicht ich, sondern ich habe mir das angeguckt. Also es war ein Hund, der das machen musste,
Dachte ich mir.
Ja, genau. Hajo Berger triumphiert im Moment, weil ich aus der Sache nicht rauskomme. Also nicht ich wurde wesenstestmäßig geprüft, sondern ein Hund. Ich fand's sehr grob. Also mir hat das Herz geblutet. Der Hund musste zum Beispiel Hund an Hund aneinander vorbei, was Hunde nie machen. Es wurde ihm mit einem Handschuh ins Gesicht geschlagen. Der Hund hat das natürlich alles überstanden, weil wir sehr viel mit ihm geübt haben. Aber wie machen Sie einen Wesenstest? Wie halten Sie das mit Wesenstest?
Also ich mache ja selbst keine. Also Wesenstest dürfen ja nur bestimmte Leute machen. Also es gibt eine Liste von Sachverständigen hier in Hessen, die das machen dürfen und die diesen Wesenstest nur abnehmen dürfen. Es gibt auch eine Durchführungsverordnung für den Wesenstest. Die kann man sich runterladen, zum Beispiel beim Regierungspräsidium Darmstadt auf der Homepage. Da sind die veröffentlicht. Da kann man tatsächlich nachlesen, wie der Wesenstest abgehalten werden soll.
Die Regierungspräsident, ja.
Das ist tatsächlich nachprüfbar. Und es gibt da ganz furchtbare Gerüchte, wie der vor sich geht, der Wesenstest. Die meisten davon stimmen wenig bis gar nicht. Es gibt, ich würde mal sagen, 95% sehr verantwortungsvolle Tester, Sachverständige. Ich kenne ganz, ganz viele davon, auch persönlich. Und das sind Menschen, die das sehr ernst nehmen und die nicht vorhaben, den Hund zu quälen oder ihm irgendwie weh zu tun oder ihn mit artfremden Geschichten da zu konfrontieren, sondern die sehen das wirklich verantwortungsbewusst. Es gibt aber auch 5%, da würde ich sagen, die gehören eigentlich auf diese Liste gar nicht drauf und die verstehen schlicht und einfach ihren Job falsch oder gar nicht. Und die provozieren den Hund so lange, bis es zu einem Vorfall kommt. Auch das gibt es.
Kann man sich das aussuchen?
Man kann es sich aussuchen. Und das ist ein ganz, ganz großer Tipp, den ich allen Leuten geben möchte, deren Hund zum Wesenstest muss. Bitte, bitte erkundigen Sie sich vorher, zum Beispiel bei den entsprechenden Anwälten oder eben auch bei den Tierschutzvereinen. Kennt ihr einen Tester? Kennt ihr diese Tester? Wen könnt ihr vorschlagen oder wen würdet ihr auf keinen Fall vorschlagen?
Man kann es sich aussuchen. Das ist ganz wichtig, ja.
Ja, das ist ganz, ganz wichtig, weil je nachdem kann das dazu führen, dass auf der einen Seite der Hund eingezogen und getötet wird.
Richtig.
Bis dahin. Ja, so Fälle gibt's auch. Habe ich erst kürzlich erlebt. Und auf der anderen Seite ein Wesenstest, der wirklich super toll läuft und wo der Hund dann eben wirklich auch getestet wird auf Herz und Nieren und hinterher rauskommt. Er ist eben nicht gesteigert aggressiv und gefährlich, denn das soll beim Test ja rausgefunden werden. Und das, um nochmal mit dem Vorurteil aufzuräumen, wenn der Wesenstest bestanden ist, heißt es keineswegs, dass der Hund nicht gefährlich ist. Das kann eben auch bedeuten, der gefährliche Hund hat einen Test bestanden und dann darf jemand, der den Hund halten möchte, diesen Hund halten unter bestimmten Auflagen. Trotzdem ist der Hund gefährlich. Das eine hat mit dem anderen nichts zu tun.
Also heißt das, der Besitzer kann es steuern, indem der Besitzer lernt, mit dem Hund umzugehen, ihn aus allem rauszuhalten, seine Sache ernst zu nehmen und kein Risiko einzugehen. Wie viel nehmen das auf sich? Wie viele Menschen nehmen so?
Gut, die meisten werden ja gezwungen. Das heißt, das Ordnungsamt ordnet bei Beißvorfällen zum Beispiel eben an, der Hund muss einen Wesenstest machen, um zu testen, ist er gesteigert aggressiv, dann würde er durchfallen und ein Hund, der durch den Wesenstest durchfällt, darf bei dem Besitzer gar nicht mehr bleiben. Hunde, die durchfallen im Wesenstest, dürfen nur noch von Tierschutzvereinen gehalten werden oder von bestimmten Personen. Das sind dann Sachverständige, die wirklich dann auch das hart geprüft haben. Aber alle anderen, ich sag mal, normalen Bürger dürfen einen gefährlichen Hund, der keinen Wesenstest besteht, nicht mehr halten.
Also sind wir wieder dran. Jo. Tierschutzrecht, was ist das? Wie vertreten Sie das? Ein Hund kommt zu Ihnen in die Kanzlei und sagt.
Also der Hund kommt selten zu mir und sagt. Meistens sind es Frauchen oder Herrchen, die mich anrufen und sagen, oh, wir haben ein ganz furchtbares Problem. Also ich habe sehr, sehr viele Fälle, wo tatsächlich der Hund auffällig gewesen ist. Und dann kommt entweder das Schreiben vom Ordnungsamt, mhm, wo dann eben drin steht, ihr Hund hat dies und das getan, hat Beispiel einen Menschen gebissen, einen anderen Hund gebissen, oder jemand angesprungen und umgeworfen, auch das reicht ja. Es ist daher beabsichtigt, ihren Hund als gefährlich einzugruppieren. Sie haben die Möglichkeit, dazu Stellung zu nehmen. Mhm. Das ist der größte Teil eigentlich von Leuten, die zu mir kommen, weil da drückt's dann wirklich. Das hat dann darüber hinaus, über dieses rein verwaltungsrechtliche.
Ich muss noch mal gerade eine Zwischenfrage stellen. Gerne. Würden Sie in so einem Falle nach so einem Schreiben immer anwaltliche Hilfe in Anspruch nehmen? Besser?
Sagen wir mal so, es lohnt sich.
Es lohnt sich.
Es lohnt sich. Mhm. Wobei ich einschränkend sagen muss, ohne dabei jetzt Eigenwerbung zu betreiben, es gibt leider relativ wenige Anwälte, die das überhaupt anbieten.
Deshalb sind Sie hier.
Ja. Ja. Nee, nicht die das können, würde ich nicht sagen, aber die das anbieten überhaupt. Aber man kann sich informieren, also über die Tierschutzvereine, über die entsprechenden Foren, über die Gruppen bei sozialen Netzwerken. Es gibt viele Möglichkeiten, einen richtigen Anwalt zu finden, der auch sich dafür engagiert, weil das ist Voraussetzung. Um zurück zu dem konkreten Problem zu kommen, ich würde dann mir anhören, wie ist das genau abgelaufen, den Sachverhalt aufnehmen, wie das so schön in Juristensprache heißt, und würde dann eine Stellungnahme ans Ordnungsamt schicken im Namen meines Mandanten, der Hundehalterin oder des Hundehalters, und würde dann eben darstellen, warum der Hund das gemacht hat, was ihm vorgeworfen wird, wenn es denn so war. Und meistens kann man darstellen, in ganz vielen Fällen, dass es keine gesteigerte Aggressivität war, wie das in der Hundeverordnung steht, sondern dass es ein völlig normales Verhalten für den Hund war, weil er zum Beispiel in der Ecke gedrängt wurde oder auf fremdem Gebiet bedroht wurde, weil er auf eigenem Gebiet wirklich dann bedrängt wurde. Oder Menschen oder Tiere ihn so behandelt haben, wie sich's eben einfach inadäquat nicht gehört. Mhm. Das heißt, es gibt immer einen Grund, warum ein Hund zum Beispiel beißt.
Ein Hund tut, ein Hund tut nichts ohne Grund.
Eigentlich nicht. Mhm.
Im und Gegensatz zu Menschen. Und ein Hund ist aggressiv, das gehört ja zu seiner Überlebensstrategie, es gibt jetzt nur das Maß wie.
Gell? Ja, nur hat ja schon Konrad Lorenz gesagt, es heißt nur das sogenannte Böse. Aggressivität ist nicht böse.
Richtig.
Ja. Aggressivität ist was durchaus Gesundes und Normales, auch bei Menschen, auch bei Frauen, müsste ich jetzt dem Redakteur hier sagen.
Frauen?
Ja, bei Männern natürlich auch. Ja,
aber weniger.
Weniger.
Überlebensstrategie.
Genau, es ist eine Überlebensstrategie. Und wenn ich erklären kann, warum der Hund so und so gehandelt hat, dann kann ich auch dem Mitarbeiter des Ordnungsamtes, wenn er zugänglich und gut ausgebildet ist, klar machen, okay, von diesem Hund geht normalerweise eben keine Gefahr aus. Mhm. Aber wenn zum Beispiel jemand hingeht und ihn in der Ecke drängt und ihn dann anfassen will, wo er nicht angefasst werden möchte, dann knappt er eben. Mhm. Das ist nicht verharmlosen, das ist eben so. Das ist bei Menschen wie bei Tieren so. Aber es hat eben diese Konsequenz. So, das wäre eine Variante, was dann passiert. Die zweite Variante, der Gebissene oder der Halter des gebissenen Hundes, der geht zur Polizei und erstattet auch eine Strafanzeige. Mhm. Und dann habe ich im Nu eine Strafanzeige plötzlich wegen fahrlässiger Körperverletzung. Mhm. Gerade wenn der Hund eine Person gebissen hat, und das ist dann richtig ernst zu nehmen, weil das kann bis zum Gericht gehen, bis zu einer Verhandlung gehen, und das kann auch zu einer Strafe führen, und plötzlich habe ich dann einen Eintrag im Führungszeugnis.
Körperverletzung.
Das ist nicht schön, und das kann unter Umständen sogar dazu führen, dass ich wirklich bei Bewerbungen Schwierigkeiten habe, wo ich ein Führungszeugnis vorlegen muss, dass ich in bestimmten Arbeitsbereichen gar nicht mehr arbeiten kann. Mhm. Also das sind durchaus ernste Konsequenzen, die es zu bedenken gibt. Auch da kann man viel erklären und kann vieles abwenden, wenn man frühzeitig sich auch anwaltlich vertreten lässt. Und das dritte Standbein dabei, das ist die zivilrechtliche Schiene. Das heißt, der Gebissene oder der Halter des gebissenen Tieres verlangt dann eben auch noch Schadenersatz und Schmerzensgeld, wozu dann eben Tierarztkosten gehören oder bei einem Biss zum Beispiel ins Bein oder irgendwo anders hin tatsächlich Schmerzensgeld, weil es Schmerzen verursacht. Das deckt meistens die Haftpflichtversicherung ab, aber eben auch nicht immer. Mhm. Da kommen wir wieder auf die Geschichte mit der Tierhalterhaftung. Die Haftpflichtversicherung wird in der Regel sagen, wenn zwei Hunde zum Beispiel beteiligt waren, wir zahlen 50%. Ja, jeder trägt seine Kosten quasi selbst, weil wenn zwei Hunde aufeinandertreffen, sind die beide ja irgendwo dran schuld. Ja, und wenn jeder verletzt wird, dann muss eben jeder zahlen. Das ist aber zu einfach gedacht und dann in der Praxis durchaus schwierig. Da geht es eben darum, wie ich vorhin angedeutet habe, war der Hund angeleint, war größer, war kleiner und so weiter. Und es neigen die Gerichte eher dazu zu sagen, schuld ist der Hund, der nicht angeleint war, schuld ist der Hund, der größer war, schuld ist der Hund, der irgendwie aggressiver aussieht. Das heißt, wenn ich einen Beispiel, einen Mops habe, der von einem Stafford Terrier gebissen wird und die haben sich gegenseitig gebissen, dann ist in den Augen der meisten Menschen der Stafford Terrier immer schuld. Ist Unsinn, aber es ist so, das ist einfach ein Vorurteil, mit dem man sich dann auseinandersetzen muss. Und da ist eben die Kunst dann des Rechtsanwalts dagegen anzukämpfen und dann zu erklären, wie ist es wirklich, was ist wirklich kynologisch auch sinnvoll, welches Verhalten, welches eben nicht mehr. Und es gibt auch Grenzfälle, wo auch ich sage, in diesem Fall ist es tatsächlich so, dieser Hund ist gefährlich, dieser Hund kann da nicht bleiben, wo er ist, der muss aus dem Verkehr gezogen werden.
Also Sie haben schon mal einen Kampfmops nachgewiesen sozusagen.
Ja, oder auch den Kampfdackel oder den Kampf-Chihuahua. Ja, das klingt gut, ne? Ja, der mexikanische Kampf-Chihuahua. Nee, das hat mit der Rasse gar nichts zu tun. Es gibt aggressive, es gibt gesteigert aggressive Hunde jeder Rasse. Oder auch Mischlinge natürlich.
Liegt doch eigentlich am Besitzer oder nicht immer.
Und es liegt ganz, ganz häufig, also es gibt wenige Ausnahmen bei Erkrankungen, zum Beispiel bei hirnorganischen Erkrankungen, Tumoren im Gehirn und sowas. Das kann mal dazu führen, dass Hunde wirklich vor Schmerzen aggressiv und dann auch gefährlich werden. Ja. Das gibt es, aber sehr, sehr selten. Meistens liegt es am Besitzer, weil die Besitzer, und da muss ich mal sagen, das ist nicht nur bei Hunden so, das ist auch bei Menschen so. Es gibt auch Leute, die können ihre Kinder nicht erziehen.
Richtig, Grenzen setzen.
Und das ist genau das Gleiche. Ich muss dem Hund wie dem Kind Grenzen setzen. Ich muss ihm sagen, das ist die Regel, halt dich bitte dran. Und wenn du dich nicht dran hältst, gibt es Konsequenzen. So, und wenn ich das einem Hund nicht beibringe, wie auch einem Kind, dann wird es diese Grenzen regelmäßig übertreten und verletzen und irgendwann kennt es keine mehr.
Ja,
und dann kommen wir zurück zu dem Beispiel vom Anfang, wo die Familie vor dem kleinen Dackelmischling dann Angst hat und in der Ecke sitzt und sich nicht mehr aus der Ecke raustraut. Das kann ich weder einem Kind noch einem Hund durchgehen lassen, sonst habe ich was verkehrt gemacht. Dann ist aber nicht der Hund schuld oder das Kind. Nein, dann ist die Familie schuld, die ihm das bis dahin hat durchgehen lassen. Und das muss man klipp und klar ansprechen. Und davon kann man, wenn alles gut geht, sogar Richter überzeugen.
Ah ja. Also landen in Ihrer Praxis jetzt überwiegend Hunde oder gibt es auch mit Pferden und mit Kampfkatzen?
Also Pferde seltener. Da geht es meistens um Haftungsrecht, da geht es um Dinge bei Krankheiten, wenn Tierärzte Fehler machen, Kunstfehler, solche Geschichten.
Aber das machen Sie auch?
Also das mache ich auch. Was auch relativ häufig vorkommt, sind Sachbeschädigungen. Die Katze, die zum Beispiel den Lack am Auto zerkratzt, weil sie in der Sonne auf dem Dach gelegen hat, solche Geschichten. Oder mein Nachbar hat eine Katze, die kommt immer zu mir aufs Rosenbeet und macht da ihr Häufchen hin. Solche Sachen. Also typische Nachbarschaftsstreitigkeiten im Grunde genommen, die mit Katzen oder auch mit Hunden zusammenhängen. Der Hund meines Nachbarn bellt die ganze Zeit ununterbrochen und es stört mich. Solche Geschichten.
Also es kommt wie lange darf ein Hund bellen oder wie kann man da eine Auflage dem Nachbarn?
Das kann man geben? In der Tat. Also es gibt gewisse Bellzeiten tatsächlich. Also es gibt eine Rechtsprechung zu Gockeln und Hühnern und die gibt es bei Hunden auch. Also ein Hund darf nicht mehr als zum Beispiel dann 15 Minuten am Stück ununterbrochen bellen und das maximal auch zu bestimmten Zeiten und nicht zwischen abends 20 und morgens 6 Uhr. Das ist so eine Grundregel, die gibt es in leichten kommunalen Unterschiedlichkeiten. Das ist in Wiesbaden etwas strenger als in Frankfurt und auf dem Land etwas lockerer als in der Stadt, weil es kommt auch auf die sogenannte soziale Adäquanz an. Wenn ich auf einem kleinen Dorf wohne, wo rundum überall Kälber gehalten werden, dann darf ich mich über Kälbergebrüll eben nicht ärgern. Ich weiß ja, dass es so ist.
Ja.
Und da sind eben auch Hunde und da sind eben auch Katzen und dann muss ich damit rechnen und dann muss ich mehr hinnehmen, als wenn ich in einem Hochhaus wohne, wo das eben dann nicht hinnehmbar ist und wo ich mich dagegen wehren kann.
Wie ist mit Züchtern? Haben Sie da auch Menschen, die sagen, hier total verzüchtet, ich möchte mein Geld zurück?
Hab
also
ich auch.
Zum Beispiel Mops, siebenmal die Luft
ja. habe ich auch schon diverse Male gehabt, wobei ich kein Freund der Hundezucht insgesamt bin. Ich glaube nicht, dass es sinnvoll ist, Rassen überhaupt reinzuhalten. Das hat bei Menschen schon nicht gut getan und das ist bei Tieren genauso. Die Mischlinge sind gesund und robust und setzen sich in der Natur durch, wenn sie sich durchsetzen sollen.
Aber nicht alle Mischlinge gelingen.
Also nein, das ist schon richtig. Das ist schon richtig. Aber die überleben dann auch als Zuchtlinie nicht. Ja. Und das ist das Schöne an der Evolution, es setzt sich normalerweise eben das durch, was sinnvoll ist. Mhm. Das heißt, immer wenn man als Züchter da rein eingreift, kommen solche Monster wie Möpse raus. Mhm. Nichts gegen Möpse, das sind tolle Hunde, aber so wie sie im Moment gezüchtet worden sind, ist das einfach nur Tierquälerei, wie bei anderen Hunderassen auch. Die Augen quellen raus, die haben nur Probleme. Die haben Falten, wo sich Ekzeme bilden. Die Schädelplatte schließt sich nicht ganz. Die haben extreme Luftnot und werden höchstens 5-6 Jahre alt, dann fallen sie meistens um und haben einen Herzinfarkt. Ja. Was der Mensch
die
der Natur da antut.
Sie haben keine natürliche Geburt, sie haben kein Saugmaul.
Auch das,
keine
ja, genau.
Milch können
ja.
sie trinken.
Und das Becken
schlimm.
Ist so eng, dass die Welpen sowieso nicht rauskommen ohne Kaiserschnitt. Also das, was Menschen da tun, ist schlicht und einfach grausam und Tierquälerei. Mhm.
Sind Sie schon mal gegen Züchter vorgegangen oder ist das?
Auch das, aber das ist sehr, sehr schwierig, weil tatsächlich die Zuchtvorgaben und die Zuchtbeschreibungen das ja abdecken. Das heißt, die Hundeverbände sorgen dafür, dass das tatsächlich in den Richtlinien so drinsteht. Und wie das sein kann, das frage ich mich auch.
Und da war doch dieser große Aufstand da in Kraft. Da hat die BBC gesagt, wenn ihr jetzt nicht dafür sorgt, dass die Hunde so tierquälerisch gezüchtet werden, dann berichten wir nicht mehr. Und dann hat eine mutige Tierärztin, hat sich ja auch die ganzen Sieger vom Podest geholt und hat denen nachgewiesen, dass sie quälerisch gezüchtet wurden.
Leider sind das Ausnahmen. Das müsste es viel öfter geben.
Ja.
Das müsste es sehr viel öfter geben. Und dann wäre dieses Problem nicht mehr so dramatisch.
Aber die wurde ja fast gelyncht.
Ja. Tierschützer und auch die Tierhalter sind sehr, sehr emotionale Menschen in aller Regel und die hängen mit Herzblut daran und das lassen sie oft auch dann raushängen und verteufeln alle, die anders denken. Das ist ein großes Problem, wenn man mit Tieren umgeht oder auch professionell mit Tieren zu tun hat oder mit Tierhaltern. Da gibt es ganz viele, die sind sehr, sehr verbissen in diese Geschichte und kennen da wirklich keine andere Meinung. Also das ist nur Kleingartenvereine sind, glaube ich, noch schlimmer.
ohne dass
ich den, also ich habe nichts gegen Kleingärtner, aber die Regelungswut, die manchmal an den Tag legen, die erschreckt mich, muss ich sagen. Und wenn der gesunde Menschenverstand dann so stark nachlässt, dass ich solche Regelwerke brauche, dann läuft irgendwas schief. Und das ist in der Hundezucht genauso.
Ah ja, also das ist schon ein Thema, das sollte man schon im Auge behalten. Für die Zuhörer ist es einfach wichtig, schauen Sie auf Gesundheit, schauen Sie auf Sportmöpse, die richtig schöne Nasen haben.
Sportmöpse. Ja.
Es gibt Kreuzungen jetzt mit Jack Russell, habe ich mir jetzt mal drüber gelesen. Die können wieder richtig rennen und schnarchen nicht. Also man kann sich da schon jetzt, also vor allen Dingen wichtig, verlassen Sie sich auf Ihr Bauchgefühl. Wenn Ihr Bauchgefühl sagt, nein, lassen Sie es auch. Also es je kritischer Sie da sind, auch in Sachen Hundeschule, desto besser. Genau. Verlassen Sie sich aufs Bauchgefühl.
Sportmöpse, das ist interessant. Ja.
Sportmöpse, der hast du noch
Bellzeiten, was man all erfährt. Bellzeiten, wann darf man hier mal ein bisschen bellen? Ja. 15 Minuten, war das so richtig?
Ja. Am Stück.
Ja.
Versuchen Sie das mal,
das klingt ja fast nicht. Ne?
Sehen die Menschen die Abgabe eines Hundes beim Nachbarn bei einer Hundetagesstätte oder Pension in der Regel zu locker, gibt es viele Streitfälle wegen der Haftung. Denn es ist ja, da fängt das ja an, dass viele sagen, ich habe eine Hundehaftpflicht, wenn ich jetzt die dem abgebe, der hat eine Betriebshaftpflicht. Und da kann ich mir doch vorstellen, dass da viele Irrtümer passieren.
Also den Grundsatz hatte ich ja vorhin schon mal gesagt. Ich sag's nochmal, weil das ein wichtiger Satz ist. Jeder Hund ist so zu halten, dass von ihm keine Gefahr ausgehen kann. Dafür ist vornehmlich immer erstmal der Halter, sprich eigentlich in der Regel der Eigentümer zuständig. Der schließt ja auch eine Versicherung ab. Nun kann das in Ausnahmefällen auseinanderfallen, dass der Eigentümer nicht der Halter ist. Das ist wie beim Kraftfahrzeug auch. Wenn die Oma das dem Enkel zum Abitur ein Auto schenkt, dann ist die Oma der Eigentümer bis zur Schenkung. Und manchmal bleibt sie es dann eben auch, weil sie versicherungstechnisch dann günstiger ist. Und dann ist sie auch noch Halter. Aber der Besitzer wäre dann der Enkel, denn der fährt mit dem Auto rum. Und bei Hunden ist das Problem ähnlich. Das heißt, ich muss immer schauen, fällt das auseinander oder ist das immer derselbe? Wenn Sie einen Hund haben, der auf Sie angemeldet ist, steuerlich und auch beim Ordnungsamt, dann ist das kein Problem. Dann halten Sie den Hund, dann haften Sie auch für den Hund, wenn Sie mit ihm unterwegs sind. Wenn Sie den Hund jemand anderem übergeben, dann wird es schon komplizierter. In der Regel, wenn das der Nachbar ist, ist das kein Problem, weil der Nachbar haftet nicht selbst, sondern ist ihr Erfüllungsgehilfe, so heißt es dann.
Muss man dann in der Haftpflicht einen Hüter mitversichern?
Der ist automatisch mitversichert.
Automatisch?
Also wenn Sie das einem Nahestehenden und nur vorübergehend und nicht professionell überlassen, dann ist das kein Problem. Das heißt, wenn Sie Ihrem Mann, Ihrer Schwester, Ihrem Sohn oder Ihrem Vater den Hund mitgeben, der im selben Haushalt wohnt, ohnehin nicht, aber auch wenn er irgendwie mit Ihnen in Beziehung steht, ist das kein Problem. Wenn Sie das professionell machen, also zum Beispiel, wenn Sie eine Hundetagesstätte betreiben, eine Huta, wie das heute ja so schön heißt, oder wenn Sie Hundetrainer sind und Hunde aufnehmen fürs Training, oder wenn Sie ein Tierheim betreiben, was auch immer, und sich professionell damit befassen, gilt übrigens auch für Tierärzte, dann müssen Sie eine eigene Versicherung abschließen, weil das eben über dieses bloße, ja, ich sag mal, Nachbarschaftshelfen hinausgeht. Also innerhalb der Familie oder bei Nachbarn oder wie auch immer, bei Freunden ist es kein Problem, da haftet der Halter selbst. Und wenn es ein Profi ist, der das übernimmt, dann haftet der, auch wenn er keine Haftpflichtversicherung abschließt. Das heißt, als Hundehalter sollte man immer schauen, wohin gebe ich meinen Hund? Und wenn ich zum Beispiel sage, ich gebe den in eine Huta, dann sollte ich mir da auch genau durchlesen, was ich unterschreibe. Ich würde von jedem Hundetagesstättenbetreiber, schwieriges Wort, verlangen, dass er mir nachweist, dass er auch eine Versicherung dafür abgeschlossen hat. Sonst ist das schwierig.
Eine Betriebshaftpflicht.
Eine ganz normale Betriebshaftpflichtversicherung. Dasselbe gilt auch, wenn ich den Hund zum Hundefriseur zum Beispiel bringe. Da würde ich ihn ja auch nicht einfach so da lassen, sondern ich verlange, dass der eine Haftpflichtversicherung hat, falls er den Hund schneidet oder der Hund ihn beißt oder sonst irgendwas passiert. Das sollte man alles vorher klären. Ist ja eigentlich auch kein Problem.
Ist es jetzt so, also ich bin jetzt auch Hundefriseurin, wenn ich jetzt sage, mit dem einen Haftungsausschluss müsste ich dann vereinbaren.
Das müsste vereinbaren.
Gilt der auch mündlich?
Der gilt auch mündlich. Verträge gelten generell auch mündlich. Allerdings ist es schwierig, das nachzuweisen.
Ja, genau.
Wenn es nachher zum Streit kommt und der Hundehalter sagt, nö, haben wir nie vereinbart und Sie haben keine Zeugen dabei gehabt, dann wird es schwierig. Denn wenn Sie es nicht beweisen können, dann gilt es eben nicht.
Ja, dann haften ich voll.
Dann haften Sie voll.
Ja, genau. Muss man festhalten.
Genau,
Jetzt ist es so, der Hund ist jetzt in dieser Hundetagesstätte. Er beißt jetzt den Hundetagesstättenbetreiber. Der ist schuld, weil er sich dem Hund jetzt meinetwegen grob genähert hat. Ist auch so, dass ich ihm vorher gesagt habe, bisschen vorsichtig am Anfang und so, wie ist da die Haftung?
Wenn der Hundehalter das, der Hunde, Hunde, mein Hut, Gott,
Huta.
Huta-Betreiber, ist wirklich schwierig, Huta-Betreiber, ja, genau, wenn der dieses Risiko übernimmt und dann haftet er auch dafür, weil er macht es ja eben professionell. Also es ist nicht so, dass Sie dafür haften, wenn Ihr Hund, obwohl Sie der Halter sind, den Huta-Betreiber beißt. Der übernimmt das freiwillig und aus vertraglichen Gründen, weil er ja Geld damit verdienen will im Zweifel, dann trägt er auch das Risiko. Das heißt, wenn er sich unsachgemäß dem Hund nähert, also so eine Huta sollten Sie Ihren Hund ja gar nicht geben, aber dann trägt er natürlich das Risiko, ist ja klar. Das wäre ja auch anders eigentlich unsinnig, denn ansonsten könnte der ja machen, was er will und Sie haften auch noch dafür.
Richtig, muss das, man festhalten.
Genau. Ja. Da folgt, glaube ich, auch der gesunde Menschenverstand mal dem Recht oder umgekehrt. Das trifft da ziemlich zusammen.
Haben Sie so Fälle schon mal gehabt, so Streitfälle?
Ja, gerade im Moment haben wir einen Anhängigen bei uns im Büro, den meine Kollegin jetzt bearbeitet, wo es genau um diesen Fall geht.
Ah ja.
Ja. Mhm. Also es kommt tatsächlich mal vor.
Aha.
Ja. Ist allerdings selten, muss ich sagen.
Ja.
Ich hatte allerdings auch schon Fälle, wo ich den Huta-Betreiber, der angeboten hat, auch die Versorgung von Tieren zu Hause zu machen, in Urlaubszeiten zum Beispiel vertreten, da gibt's ganz andere Probleme. Stellen Sie sich zum Beispiel vor, Sie haben einen Hund, da kommt es selten vor, aber Katzen eher oder Kaninchen zum Beispiel und fahren in Urlaub und geben den Auftrag an jemandem, der das professionell anbietet, bei Ihnen zu Hause die Katze zweimal am Tag zu füttern und die Katzentoilette sauber zu machen. Mhm. So, wenn der jetzt im Haus verunglückt, haben Sie schon ein Problem. Aber wenn der jetzt aus Versehen die Haustür auflässt und dann wird in die Wohnung ausgeräumt, dann haben Sie ein anderes Problem. Also es gibt nichts, woran nicht man nicht denken muss vorher und das regeln sollte. Mhm. Auch da muss man versuchen, das im Vertrag festzuhalten. Wer haftet dafür? Mhm. Wenn ich meinem Nachbarn den Schlüssel fürs Haus gebe, dann haftet der eben nicht, weil er eine Gefälligkeit für mich tut und dann hafte ich. Wenn ich aber einem Profi das übergebe mit Vertrag und gegen Entgelt, wie das so schön heißt, dann haftet eben derjenige, der das entgeltlich anbietet. Mhm. Und da müsste
jetzt
man sich den
Vertrag für einen Laien, ich kriege jetzt so einen Vertrag, kann man den irgendwo prüfen? Also gibt es da im Internet Verträge zum Runterladen zum Beispiel? Was da drin stehen muss.
Es gibt Musterverträge für alles Mögliche im Internet. Das Problem ist, dass der Laie ja nicht beurteilen kann, ob das sinnvolle Musterverträge sind, ja oder nein.
Ach so.
Ja, das ist schwierig. Also es gibt für alles Mögliche Musterverträge. Wenn Sie Vertrag XY ankreuzen und das bei einem Suchmaschinenbetreiber eingeben, wer auch immer, und dann kriegen Sie wahrscheinlich 15.000 Einträge und können sich dann 15.000 verschiedene Muster runterladen.
Ach so.
Aber welches sinnvoll ist, das wissen Sie nicht. Also das Beste, was man machen kann, ist dann zu gucken, ist es eine offizielle Stelle, die das herausgibt, dann können Sie davon ausgehen, ist es halbwegs seriös.
Mhm.
Also Beispiel aus einem ganz anderen Bereich, viele Leute wollen eine Vorsorgevollmacht machen oder eine Patientenvervügung und laden sich dann dubiose Sachen aus dem Internet runter, weil das gibt's überall.
Aha.
Kann ich nur raten, machen Sie es nicht, machen Sie nur bei seriösen Seiten. Es gibt zum Beispiel beim Bundesjustizministerium auf der Seite Muster, die man sich runterladen kann. Die sind dann eben juristisch sauber und geprüft und die sind dann auch rechtsgültig.
Mhm.
Ähnlich sieht es aus, wenn Sie es im Tierbereich machen. Dann fragt man eben die entsprechenden Verbände nach und fragt, wie sieht's aus, könnt ihr das und das empfehlen oder habt ihr Erfahrungen damit gemacht?
Das wäre wieder diese Verbände, die Sie vorhin genannt haben, also über Ihre Homepage, über Facebook, was Sie vorhin gesagt haben,
da
würde man dann
machen.
Hilfe finden.
Richtig.
Also
oder eben bei einem Anwalt, der kann das natürlich auch überprüfen.
Also kostet das dann immer gleich was, wenn man jetzt Sie zum Beispiel fragt, anruft, würden Sie dann telefonisch auch mal Auskunft geben und...
Also eigentlich darf ich das gar nicht umsonst machen, weil wenn ich als Rechtsanwalt tätig werde, übernehme ich damit ja professionell auch die Haftung. Das heißt, ich hafte in dem Moment, wo ich eine Auskunft erteile.
Ah, so.
Und wenn die falsch wäre, dann ist es mein Problem.
Mhm.
Das heißt, eigentlich muss ich dafür auch Geld nehmen.
Mhm.
Aber in dem Bereich, wo, sagen wir mal, Tierschutz und Juristerei sich so mischen, da drücke ich schon mal ein Auge zu.
Mhm.
Also da gibt es schon mal einen Sonderrabatt oder da sagt man auch schon mal, gut, okay, das mache ich für eine Tüte Lecker. Oder sowas, das geht auch schon mal.
Mhm. Dafür arbeiten Hunde auch, für eine Tüte Leckerli.
Ja,
ja, das ist gut. Der mit den Kindern, da haben Sie ja vorhin schon gesagt, also Sie würden kein Kind unter 14 auf die Straße schicken. Also diese, wie ist denn jetzt mit Ihrer Erfahrung mit Kindern und Hunden auf der Straße? Also ich sehe da manchmal schreckliche Dinge, kleiner Hund an einer riesenlangen Ausziehleine und dann ist der Hund da ganz vorne, bar jeder Verantwortung und das Kind schwätzt hinten mit seinen Kameraden.
Ja, das kommt leider vor, wobei das nicht auf Kinder nur beschränkt werden kann. Das geht bei Erwachsenen leider auch so. Also man sieht die abscheulichsten Dinge. Dann denke ich immer, was geht bei den Leuten im Hirn vor?
Mögen Sie auch keine Ausziehleine?
Also ich benutze sie manchmal selbst, muss ich sagen. Aber man muss schon dann konzentriert dabei sein und schauen, was macht der Hund am anderen Ende der Leine. Wenn ich natürlich mit dem Handy telefoniere und gleichzeitig noch irgendwie eine Zigarette rauche und weiß ich nicht, was noch noch mache
dann
dabei.
Haben Sie für den Kasten gar keine Hand frei.
Dann irgendwo unter dem Arm, dann ja den Kasten, dann, also das muss eigentlich schief gehen. Mhm. Es wundert mich immer, warum Leute das überhaupt machen. Aber sie machen es, es kommt vor. Bei Kindern ist das Problem natürlich dann ganz besonders groß, weil Kinder sehr, sehr leicht abzulenken sind. Mhm. Also wenn irgendwo dann ein Freund vorbeikommt, der jetzt ein neues Spielzeug hat und dann sind die Feuer und Flamme und vergessen den Hund auch und dann wird er eben irgendwo da sitzen gelassen, mhm, und dann bleibt er am Rand vom Spielplatz sitzen oder sonstiges, bestenfalls. Das ist gefährlich und deshalb sollte man es wirklich nicht machen. Also es ist nicht zu raten. Nochmal, die Grenze liegt bei 14 Jahren, wo ich das machen würde. Die Gefahrensituation stellt sich bei einem großen Hund natürlich deutlich nochmal dramatischer dar. Also ich würde jetzt eine Dogge wahrscheinlich mit dem 8-Jährigen weniger laufen lassen. Bei einem Chihuahua kann man noch ein Auge zudrücken, kann sagen, okay, das kann auch ein 8-Jähriges Kind unter Umständen noch gerade so, mhm, beherrschen. Aber um nochmal auf den Anfang zurückzukommen, im Straßenverkehr kann so viel passieren, unabhängig von der Größe des Hundes. Mhm. Ja? Bei meinen Seminaren nehme ich immer das Beispiel, stellen Sie sich vor, der Hund rennt auf die Straße, der Busfahrer, der vorbeikommt mit einem Bus, der gerade zu einer Kaffeefahrt fährt, der hat hinten 80 Leute drin und die, mhm, sind alle schon ohnehin gebrechlich und die brechen sich dann alle Arme und Beine und bleiben dann, mhm, möglicherweise noch schwer verletzt und schwer behindert. Das geht wirklich in die Millionen. Mhm. Und da reicht unter Umständen noch nicht mal eine einfache Versicherung, weil die dann begrenzt sind auf eine bestimmte Schadenssumme. Also, mhm, das kann sehr, sehr dramatische Folgen haben. Das sollte man sich 5-mal überlegen, bevor man ein Kind mit einem Tier, was auch immer, auf die Straße laufen lässt. Mhm.
Also ich bin dafür, dass zum Beispiel Hunde mit in den Gerichtssaal gehen, Opfer begleiten. Wir kennen ganz viele Therapiehunde, die auf unendlich vielen Gebieten arbeiten. Was haben Sie denn da für Erfahrungen gemacht?
Also ich kann das wirklich nur begrüßen. Also es gibt ganz, ganz viele Hunde, die ich persönlich kenne, die da eingesetzt werden, zum Beispiel in Altenheimen, und da eine ganz, ganz fantastische Arbeit leisten und einfach zur Entkrampfung beitragen. Mhm. Ich habe selbst mit Trixie, also der Vorgängerin von Lina, da schon ganz viele einschlägige Erfahrungen gesammelt, weil ich auch mit dem Weißen Ring zusammen viele Opfer begleite und betreue. Und ich kann mich an eine Situation ganz besonders erinnern, die für mich sehr eindrucksvoll war. Ich wurde beigeordnet für 3 Kinder. Die waren also, wenn ich es richtig zusammenkriege, schon ein paar Jahre her, 3, 5 und 6 Jahre alt, also noch wirklich kleine Kinder. Die waren völlig verkrampft und wollten überhaupt nicht über das reden, was passiert ist. Und der Vorwurf stand im Raum, dass die Eltern diese Kinder schwer misshandelt und vernachlässigt haben. Und die Kinder hatten überall Brandspuren auf Armen und Beinen von offensichtlich Zigaretten. Also und die wollten nicht darüber reden, auf gar keinen Fall. Und jeder Versuch, an diese Kinder ranzukommen, scheiterte, weil die wirklich dann den Mund zudrückten und die Arme verballten und ja, einfach nichts sagten. Und irgendwann hatte ich Trixie dabei und dann kam es, wie es kommen musste. Die Kinder sind dann aufgetaut und saßen dann zum Schluss alle 3 eng gekuschelt an Trixie. Die ließ sich das auch wunderbar gefallen, die liebte Kinder über alles. Und dann fingen die Kinder an, miteinander zu reden und dann mit dem Hund zu reden. Und dann, mhm, haben sie auch dem Hund dann erzählt, was passiert ist. Und ich durfte dann dabei sitzen und zuhören. Und das war dann...
Sowas sollte viel mehr gefördert werden. Es ist einfach so, dass das die Kinder wert sein müssen, dass man sich da so kümmert. Und Shadow ist auch so ein Hund, der knackt Kinder. Hundeangst, da haben wir schon ganz, ganz tolle Dinge gemacht. Ich gehe auch in der Demenzabteilung, wenn die zuerst völlig teilnahmslos sitzen und nachher applaudieren und lachen, ist das immer wieder ein ganz besonderes Ereignis.
Also für mich ist das eine ganz große Empfehlung und auch eigentlich eine Forderung für die Schulen, für die Justiz, sich damit wirklich mal aktiv auseinanderzusetzen und das zu genehmigen und zu erlauben, dass Hunde da eingesetzt werden, ganz gezielt. Weil wenn ich einen Hund an der Seite habe und den Hund spüre, der Hund wirkt so beruhigend, dass ich ganz, ganz viele Ängste nachbauen kann und ganz, ganz viele Sorgen plötzlich vergesse und dann über Dinge locker reden kann, über die ich eben sonst nicht reden kann.
Richtig. Wir geben Ihnen jetzt, ich gebe Ihnen jetzt für die Tagesordnung Weißer Ring, gebe ich jetzt mit meinen Wunsch, diese Opferbegleitung mal anzusprechen. Das wäre toll.
Werde ich tun.
Und da vielleicht kommen wir auf jeden Fall nochmal zusammen.
Gerne.
Sie müssen jetzt wieder nach Frankfurt. Sie haben noch einen Fall.
Ja.
Darf ich Sie bitten, sich zu verabschieden? Ich danke Ihnen ganz herzlich. Es war ganz, ganz spannend. Wir haben wenig Musik gespielt, aber ganz viel erfahren und gelernt. Ihr Schlusswort.
Och, das ist schwierig, dann ein Schlusswort. Also
oder wir machen einfach noch eine Sendung.
wir können gerne noch eine Sendung machen. Es gibt noch so viel zu sagen und zu erzählen. Mir hat's Spaß gemacht. Ich hoffe, die Zuhörer waren nicht gelangweilt und können nachvollziehen, dass das Thema Hund, Tier und Recht gar nicht langweilig ist und dass Juristen auch keine trockenen Bücherhocker sind, sondern mitten im Leben stehen und auch was zu sagen und zu berichten haben.
Sehr gut, dem schließe ich mich voll inhaltlich an.
Vielen Dank. Dank.